Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Ines Geipel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Über Sie gibt es so viel zu sagen, was Sie alles sind und was Sie machen. Sie sind Schriftstellerin, Sie haben eine Professur an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Sie waren lange Jahre auch die Vorsitzende der Deutschen Dopingopferhilfe. Und jetzt ist Ihr neues Werk erschienen als Schriftstellerin. Und da geht es um Ihre Familiengeschichte. Wann haben Sie denn gemerkt, jetzt ist es Zeit, auch die Familiengeschichte zu erzählen?
Naja, dieses Buch hat natürlich ganz maßgeblich mit dem Tod meines Bruders im Januar letzten Jahres zu tun. Es war ein Schock. Es ist eigentlich noch immer ein Schock. Und das Schreiben und damit auch das Suchen nach dem Bruder hat natürlich ganz viel mit unseren gemeinsamen Jahren. Er ist 1967 geboren. Ich bin 60er Jahrgang. Zu tun. Und ich glaube, ich habe das letzte Jahr mich überhaupt nur halten können, indem ich die Möglichkeit auch vom Verlag bekommen habe, an diesem Text zu sitzen. Und eigentlich ist es wieder so ein Versuch, der Westen im Moment guckt auf den Osten, winkt ziemlich ab und sagt, meine Güte, kriegen die das überhaupt nie geregelt da drüben? Der Osten ist zornig, also wir sind nicht so gut im Gespräch, habe ich den Eindruck, Ost wie West. Und da dachte ich, mal weg von diesem ganz vordergründigen, auch natürlich Entlastungsstrategien, ja, die tolle deutsche Einheit, die ja toll ist, aber die muss ja gefüllt werden. Oder eben jetzt, das letzte Jahr haben wir uns sehr angehört, der Osten erzählt sich ab 1990 und ich habe gedacht, doch, es lohnt sich nochmal zu gucken, was ist eigentlich in diesen Familien, was hat da stattgefunden, was ist weggedrückt worden, was ist beschwiegen, alles das spielt da eine Rolle.
Man merkt schon, Sie haben so viel zu sagen dazu. Sie haben das Buch dann genannt, Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass. Wenn wir jetzt vielleicht direkt beim Einstieg des Buchs bleiben. Das beginnt mit einer Szene, da sind Sie 12 Jahre alt, Ihr Bruder Robbie ist 6 Jahre alt und dann kommt gleich der Schwenk auf das Jahr 2017. Und wie geht es Ihrem Bruder da in der Situation?
Naja, zu diesen sehr belasteten Familien, wozu ich meine erzähle, die Großeltern, die Altväter, beide in der SS, mein Vater lange Jahre für die Stasi arbeitend und jetzt der Bruder, ja, also die Generation der Kriegsenkel im Grunde. Er ist krank, todsterbenskrank, er hat ein Glioblastom, einen aggressiven Hirntumor und sagt mir nicht in dem Moment, als er die Diagnose bekommt, was mit ihm ist, sondern tatsächlich 4 Wochen vor seinem Tod. Und das hat mit einem Disput zu tun, das hat mit Familienlüge zu tun. Wir haben die Möglichkeit gehabt, miteinander zu sprechen. Es ist, glaube ich, auch ein sehr bewusster Abschied von ihm gewesen. Er wollte, dass wir uns im Guten verabschieden und das habe ich auch sehr mitgenommen. Also, dass wir über den Tod hin versöhnt sind miteinander und es war ein Stück weit auch. Ja, er hat gesagt, du musst das alles nochmal schreiben. Und ich habe gesagt, ich bin nicht die Richtige. Also ich habe mich geäußert zur Familie, aber dann habe ich schon doch das Gefühl gehabt, ich möchte ihn auch in dem Ganzen ein Stück weit ehren und ihn nochmal anders bei mir haben, auch mit diesen ganz konkreten Bildern, die ich jetzt in dem Text auch geschrieben habe.
Ja, auch um eine Erinnerung wach zu halten. Und es geht sehr viel um das politisch Ungeklärte im Osten. Ihre Familiengeschichte ist eine ganz besondere. Sie haben das eben schon angeschnitten. Ihr Vater war nämlich ein sogenannter Terroragent, der für die Stasi in Westdeutschland im Einsatz war. Er hatte 8 Identitäten. Sie haben das dann erst in den 90er Jahren erfahren. Können Sie sich an diesen Moment erinnern? Vermutlich ganz genau, als Sie das erfahren haben.
Naja, konkret war es wirklich erst im Jahr 2004. Hatte damit zu tun, dass ich an einem bestimmten Zeitpunkt einen Kollegen, also einen Journalisten, gefragt habe, weil ich das selber nicht machen konnte. Mein Vater lebte da noch. Kannst du nicht mal schauen, ob es da was gibt? Also das ist so, in so einer Familie gibt es wie so ein Gefühl, so ein seismografisches Wissen, hier stimmt was nicht, aber du kommst nicht durch diese Nebelwand. Und die Akte kam lange nicht, die lag eine ganze Weile beim Innenministerium und es stellte sich dann raus, dass der Vater fast 15 Jahre lang als Agent in den Westen gefahren ist Und weil sie mich genau fragen nach dem Gefühl, es ist in dieser sehr umfassenden Akte, sind sehr konkrete Daten, die Einsätze, alles das drin. Und du liest diese Daten und denkst, okay, in dem und dem Zustand ist er nach Hause gekommen und dann ist das und das passiert. Also es hat einen unmittelbaren Rückschlag auf mein eigenes Leben gehabt und das war wichtig, das war bitter, das hat unwahrscheinlich wehgetan, auch zu akzeptieren, was praktisch der Vater, als Tochter zu akzeptieren, was der Vater, was ihm möglich war zu leben, also wie er sich selbst auch abhanden gekommen ist in seinem eigenen Leben. Und es waren so Wochen, mehrere Wochen, wo ich wie auf Zuckerwatte gelaufen bin. Es ging mir da gar nicht gut. Und gleichzeitig ist es doch die einzige Möglichkeit, überhaupt einen Boden für das eigene Leben zu bekommen. Also das war ein ganz wichtiger Moment.
Ihnen liegt ja sehr viel an der Aufarbeitung der Geschichte. Inwiefern haben Sie dann Ihren Vater damit konfrontieren können?
Nein, kann man nicht. Also alles absolut verleugnet. Im Gegenteil, das dreht sich dann auch gegen denjenigen, der fragt. Aber die Tatsache ist die Tatsache. Und das es ist immer klar, also wenn wir über den Osten reden, reden wir natürlich nach wie vor über viele Belastungen. Das ist ja auch die Idee des Buches, zu sagen, nee, es ist eben nicht nur die DDR, sondern da setzen sich zwei Diktaturen zusammen. Da ist ein ganz, ganz langes Verschweigen aus dem Nationalsozialismus heraus. Man hat die DDR zur reinen Opfergesellschaft gemacht. Die Nazis saßen alle im Westen. Also diese merkwürdigen Verschiebungen und Umschreibungen auch von Geschichte nochmal auf den Punkt zu bringen, auch diesen großen, also ich sage immer diese Bewusstseinshaut des Ostens im Hinblick auf den roten Antifaschismus, also kurz um Buchenwald, diese Legende, die die Kommunisten da gestrickt haben. Also diese implantierte Lüge nochmal in den Blick zu nehmen und dann zu fragen, was passiert, wenn man ja mit diesen Prägungen durch eine sehr lange Zeit gehen muss. Ich bin übrigens gar nicht der Meinung, dass meine Familie eine besondere Familie ist. Ich halte sie für sehr exemplarisch. Und das ist natürlich dann immer die Frage, ich habe das Einzelne, ich habe die einzelne Familiengeschichte und inwiefern ist sie symptomatisch? Und wenn man sich überlegt, wie viele, also Stasi-Geschichten, Polizeigeschichten, Parteigeschichten, also die Belastung in den Familien ist doch immens. Das kann man nicht einfach wegblinzeln.
Aber das Schweigen ist natürlich auch immens. Und vieles aus dem Osten ist im Westen auch nicht bekannt. Woher auch, wenn ich etwas über den Verbleib von Vätern, Brüdern, Onkeln wissen wollte. Und wir gucken, was so vergessen wurde und woran auch nicht erinnert wird. 1,3 Millionen deutsche Soldaten starben in sowjetischer Gefangenschaft. Wie wurde denn an die Soldaten in der ehemaligen DDR erinnert?
Naja, das ist mir beim Schreiben jetzt nochmal klar geworden, hatte ich tatsächlich nicht so im Blick, dass sowas wie Kriegsgräberfürsorge, Volkstrauertag, alles das gab es nicht. Also wenn du irgendetwas über Onkel, Vater, Großvater rauskriegen wolltest, konntest du in den Westen schreiben ans Rote Kreuz oder Caritas und dieses Abstellen, also auch über die Zeit hin, lange Abstellen von Fragen, von möglicher Information, die Bachmann sagt, Ingeborg Bachmann, entzogenes Wissen ist das grausamste Wissen. Also ich glaube, dass das wirklich mit der Gesellschaft im Osten was gemacht hat. Und wenn man eben praktisch sich wundstößt, ja, über lange Zeit hin und nichts erfahren kann, immer in diesem Nebel rumstochert, dann wird natürlich eine Gesellschaft auch ziemlich inaktiv. Ja, und es geht ja immerhin um das Persönlichste. Also es geht um Familienlöcher, Brüche und auch Belastungen.
Ja, Sie haben in Ihre eigene Akte geschaut, mussten dort viel Dramatisches dann lesen. Wie ist es in Ihrem Umfeld? Sind die Menschen bereit, überhaupt auch nachzusehen? Oder ist jetzt auch 30 Jahre danach der Wunsch nicht im Vordergrund zu sagen, wir wollen einfach einen Neuanfang und wir wollen auch gar nicht mehr in Ost und West unterteilt werden, wir wollen eins sein?
Ja, der Wunsch ist natürlich sehr früh da gewesen und gleichzeitig haben wir ja doch die Erfahrung gemacht, dass wir damit mit diesem Wegblinzeln, ja, dieser Diktaturbrüche nicht so gut gefahren sind. Also das ist politisch sehr gewollt worden. Ich erinnere mich an Gerhard Schröder, wir haben die Einheit und basta und dann wurden die Mittel für die politische Bildung ziemlich zurückgestutzt. Frau Merkel hat wieder einen ganz eigenen Part gehabt, den Osten nicht zum Thema zu machen. Und ich denke schon, dass man sehen kann, dass der Westen sich den Schmerz des Ostens auch ein Stück weit ferngehalten hat. Und wenn wir aber zu dieser Offenheit auch im Hinblick auf Familiengeschichten und persönlichen Geschichten kommen wollen, es geht ja, glaube ich, nur über ein gesellschaftliches Klima auch, ja, dann hat der Westen, glaube ich, darin auch ein Part im Sinne von, wie ernst nehme ich es? Also schiebe ich das immer nur ab? Also mein Thema in diesem Jahr ist, ich glaube, es ist für uns alle gemeinsam, sollten wir im Blick haben, dass wir nicht so ein Spaltungssyndrom neu auflegen.
Ja, wobei man da natürlich dann auch festhalten muss, es gibt sowohl im Westen als auch im Osten Gewinner, es gibt auf beiden Seiten auch Verlierer, um da nicht auch diese Spaltung immer wieder auch zu betonen und zu sagen, der Osten steckt in dieser Opferhaltung fest. Denn dieses, da haben wir schon oft auch in dieser Sendung drüber diskutiert, dass es ja diese Jammerhaltung, die dem Osten so oft vorgeworfen wird, dass die impliziert ist. Und daran müsste man doch ansetzen und arbeiten und zu sagen, es gibt ein neues Bewusstsein.
Na, das ist die Frage, ob es das neue Bewusstsein gibt, ne? Oder ob gerade im öffentlichen Raum, wir haben in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viele Bücher und auch Stimmen gehabt. Und ich per se finde ich eine Entlastungsstrategie nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, wo rutscht etwas hin? Und wenn wir im Grunde diesen Osten derart überschreiben, dass es nicht mehr zu der Schadensgeschichte und der Druck und der Zugriffsgeschichte, ja, in dieser Doppeldiktatur kommt und wir das einfach immer wieder rausschieben, dann sind wir irgendwie im gelobten Land, in so einem merkwürdigen Magma. Aber es, glaube wir kommen mit dieser Konstellation nicht wirklich weiter.
Was brauchst du dafür? Brauchst du dafür eine Offenheit auf beiden Seiten, sowohl im Westen als auch im Osten, darauf zu gucken, was ist in unserer Geschichte passiert? Was ist in der Familienhistorie passiert?
Also zunächst mal ist meine Wahrnehmung, gerade im Hinblick auf den Osten, deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, einerseits den Westen nochmal einzuladen. Ich verstehe das Buch vor allen Dingen als eine Einladung, nochmal zu gucken, wie hat sich denn so eine Gesellschaftshaut gebaut über sehr lange Zeit? Welche Umschreibungen hat es innerhalb des Systems gegeben? Und im Osten aber eben auch nochmal wirklich einzuladen, zu sagen, doch, es lohnt sich. Also ich glaube, es gibt viele, die suchen, aber in welche Archive gehe ich denn, um praktisch etwas für mich zu klären? Das steht in dem Buch.
Als Kind konnten Sie die Tränen wegatmen, Ines Geipel. Wie ist das heute?
Ja, das steht ja in dem Kontext in dem Buch, als es meinem Bruder so sehr schlecht ging und absehbar, dass er nur noch Tage hat. Und da war nichts mehr mit wegatmen. Also da muss ich gar nicht drum herum reden. Und da macht die Zeit auch nichts. Also dieser Tod, gerade weil er so zentral war für mein Leben, der steht jeden Tag im Raum und man fängt so an, so ein bisschen zu tricksen, wie man ihn für sich anwesend machen kann und merkt natürlich, dass genau das zwischen Leben und Tod die absolute Grenze ist und das macht den Tag anders, macht ihn aber auch essentieller. Also Überflüssiges fällt eher weg und ja, deswegen ist dieses Buch für mich schon auch, also einfach, dass es jetzt real, materiell da ist und ich diesen konkreten Kindheitsbildern nachgehen kann, die da stehen jetzt mit Worten, das ist schon, es ist schon was.
Ja, es ist sehr berührend geschrieben, wenn man dort einsteigt in Ihre Familiengeschichte. Titel des Buchs, wir haben ihn schon mal genannt, ist Umkämpfte Zone, Mein Bruder, der Osten und der Hass. Muss man natürlich auch die Frage stellen, haben Sie Hass in sich?
Das ist jetzt gar nicht die Geschichte für das Buch, ja, sondern die Zeitschiene für das Buch ist ja Chemnitz letzten Jahres oder 2015 die Flüchtlingsgeschichte und was hat sich da politisch umgebaut? Also diese Phänomene, die wir jetzt anschauen im Osten, vor allen Dingen in Sachsen oder Thüringen, eigentlich ja überall, aber wo ich auch der Meinung bin, da können wir uns nicht so leicht wegschummeln, denn die Studien sagen, jeder Zweite ist fremdenfeindlich im Osten. Das finde ich schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ich finde dieses Wort Hass in diesem Kontext, auch wenn man so vielleicht erstmal so denkt, huch, aber finde ich schon richtig, weil es ist ein klares, ein starkes, ein entschiedenes Wort und in dem Buch gibt es den NSU, ja, den nationalsozialistischen Untergrund, gibt es die Amok-Kinder, die Amok-Generation, gibt es die Pogrome unmittelbar nach 89 gleich. Also ich erzähle diesen langen, die Kontinuitäten im Grunde ab 33, was wir, wie viel inneren Hitler wir durch die Gesellschaft getragen haben und ja ein Stück weit nicht loswerden. Und ja, will dazu noch klären sagen, dass der Bruder im Grunde die Gegenstimme in dem Ganzen ist. Es ist der sanfteste Mensch, der mir je begegnet ist. Aber eben in dieser Linie zwischen dieser Sanftheit und der Explosion ist dieses Buch auch gebaut.
Ja, und das betrifft natürlich auch, das kann man übertragen auf eine Gesellschaft, wo auch das vorhanden ist, eine Sanftheit und Explosion. Und wenn wir jetzt da auf den Hass gucken, es wird ja ganz vornehmlich auch immer die Flüchtlingskrise als Problem des Rechtsstaats hergenommen. Und wenn solche Zahlen veröffentlicht werden, dass jede zweite Abschiebung, die rechtsstaatlich verordnet wurde, auch scheitert und kurz vorher storniert wird, dann sinkt natürlich auch das Vertrauen in einen Rechtsstaat. Wie gehen Sie dieses Thema an?
Naja, vor allen Dingen wollte ich nochmal sagen, dass der Osten im Grunde eine reine Flüchtlingsgesellschaft ist. Und das hat ja auch mit der langen Zeitschiene zu tun, wie viele Millionen sind nach dem Krieg in den Osten gekommen, sind dann auch weitergegangen. Also wir haben das ja diskutiert, auch die kalte Heimat. Und deswegen, glaube ich, kann es nicht die Lösung sein. Ich erzähle im Grunde die Geschichte mit dem anderen oder dem Fremden vor allen Dingen als eine Angstprojektion. Also zu schauen, was wehrt man im Osten ab, weil das Leben nach diesem Zeitenbruch 89 nun gerade mal ein Stück weit konsolidiert ist. Und ich bin schon der Meinung, dass wir das weiter auch öffentlich diskutieren müssen, weil es ist klar, sozusagen in dieser Weise das Fremde abzuwehren. Das Fremde ist unsere innere Erweiterung. Und da ich ja selbst auch eine Flüchtlingsgeschichte habe, liegt mir natürlich daran, den Bogen möglichst weit zu machen und auch die Hände zu öffnen, ja, so als Ostdeutsche und als Dresdnerin auch.
Ja, und als Vorsitzende der Doping-Opferhilfe haben Sie sich lange für die Opfer eingesetzt. Gestern gab es die große Razzia bei der nordischen Ski-WM. 7 Personen wurden festgenommen. Das haben Sie sicher gestern auch verfolgt, oder?
Ich habe es verfolgt und ich nehme an, dass Sie mich fragen werden, ob mich das überrascht hat. Es hat mich nicht überrascht, also dass der Wintersport ein großes Problem hat. Und mit Johannes Döhr hatten wir ja auch jemanden, der darin sehr klare Aussagen gefahren hat in den letzten Wochen. Die waren unmissverständlich. Also, dass das Ganze auch Richtung Erfurt ging, war auch nicht besonders neu.
Ja, ein Sportmediziner aus Erfurt wurde auch festgenommen samt Komplize. Was passiert da jetzt? Sie haben sich ja intensiv auch da mit solchen Verfahren auseinandergesetzt.
Das muss man sehen. Also ob jetzt die Sonderstaatsanwaltschaften, die es ja gibt, im Zusammenhang mit dem Anti-Doping-Gesetz greifen. Und das wird, denke ich, jetzt sauber ermittelt werden. Und da es ja auch so klare Aussagen von Herrn Dürr gibt, nehme ich an, da wird schon noch einiges auf den Tisch kommen in der nächsten Zeit.
Beim Doping muss natürlich auch immer die Frage gestellt werden, wissen die Sportler davon? Passiert es unwissentlich? Wie ist Ihre Einschätzung?
Naja, Sie wissen, dass ich mich sehr lange mit dieser Thematik befasst habe. Ich mache einen ziemlichen Unterschied zwischen dem Zwangsdopingsystem im Osten zu DDR-Zeiten ab 74, Staatsplan 14.25. Wir haben da sehr viele Betroffene, sehr viele Geschädigte, mittlerweile an die 3000, die sich bei uns gemeldet haben. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass der Übergang von einem Zwangssystem zu einem Systemzwang, ja, also ein systemisches Doping, wenn Herr Dürr sagt, ohne Doping geht's halt nicht, wie die Tage in der Süddeutschen, ist es ja doch eine klare Aussage, wo wir sind, wie der Stand der Dinge ist. Und dass wir es nicht schaffen, ein Maximum an Schutz gegenüber den Athleten wirklich quer durch die Verbände, quer durch den organisierten Sport hinzukriegen. Deswegen finde ich diesen Ansatz, den jetzt die Athleten, die aktiven Athleten um Max Hartung und Sege Klessner gehen, so einen rechtsverpflichteten Athletenschutz wirklich durchzubringen. Das finde ich den absolut richtigen Ansatz.
Dennoch muss ich die Frage nochmal wiederholen, denn der sind Sie ausgewichen. Ja. Wissen die Sportler, dass sie gedopt werden oder passiert es unwissentlich? Wie ist Ihre Einschätzung?
Auch da nochmal, ja, die Historie anschauend, wenn Sie die DDR-Geschichte anschauen, dann kriegen die Athleten Tabletten. Jedes Kind weiß, ob es eine Tablette nimmt oder nicht. Wenn es die Information nicht hat, okay, du nimmst die Tablette und kriegst in 20 Jahren den dicken Krebs, ja, dann, und das ist ja über Prozesse auch geklärt worden, diese vorsätzliche Körperverletzung an den Athleten zu DDR-Zeiten. Gleichwohl haben wir aktive Athleten, die Freiburg-Studie ist immer noch nicht da, wo es eine Entscheidung gibt, meinetwegen in Frankfurt am Main, ich bin toller Zehnkämpfer und fahre nach Freiburg und lasse mich chemisch einstellen. Ich glaube, da ist die Frage von Opfer und Täter, stellt sich da anders. Ja.
Ines Geipel, und wir sprechen über Ihre Geschichte, eine sehr dramatische Geschichte. Es ist richtig, dass Ihnen 1984 während einer Blinddarmoperation im Auftrag der Stasi der gesamte Bauch samt Muskulatur durchschnitten wurde?
Ja, klar, es ist geschehen, es ist ein Fakt. Das hatte damit zu tun, dass ich 1984 zu den Olympischen Spielen wollte, nach Los Angeles, und eben da auch fliehen wollte. Das hat die Staatssicherheit ziemlich genau gewusst. Hat so einen Zersetzungsvorgang sich überlegt mit mehreren Stufen, und das war im Grunde wie ein Stück der Endpunkt. Und ja, es erzählt ja im Grunde auch ein Stück weit darüber, wie weit man innerhalb des Sports in einer Diktatur gehen konnte. Also das war schon.
Ja, Sie haben dann beschlossen, sich zu wehren und sich für Dopingopfer einzusetzen. Können Sie uns mal Beispiele nennen, wie auch Zwangsdoping innerhalb der DDR ausgesehen hat?
Naja, wir sprechen von Doping-Opferhilfe. Ja, der Verein hat sich im Übrigen genau vor 20 Jahren in Weinheim, also im Westen, gegründet. Sehr engagierte Juristen, Ärzte. Professor Werner Franke ist da sicher auch bekannt. Und mit der Idee, die Opfer zu unterstützen. Da ging es um den Berliner Dopingprozess, wo ich selbst auch Nebenklägerin war im Jahr 2000. Und diese Arbeit hat sich über die Jahre hin sehr aufgebaut. Zunächst waren wir 20 in diesem Berliner Prozess. Jetzt, das habe ich vorhin schon gesagt, sprechen wir von an die 3000, die sich bei uns gemeldet haben.
Ich muss Sie nur leider gerade unterbrechen, weil die Frage war, wie sah Zwangsdoping aus? Haben Sie ein Beispiel? Wie hat jemand darunter gelitten? Was wurde mit jemandem gemacht?
Ja, ich wollte nur, dass man überhaupt die Dopingopferhilfe ein Stück weit einordnen kann. Und die Fälle, die sich jetzt bei uns melden, Sie fragen es konkret, meldet sich eine heute 45-jährige ehemalige Turmspringerin, hat die Substanzen als Mädchen, als Jugendliche bekommen und gleichzeitig, und das ist für uns immer mehr Thema geworden, ja, sie hatte Angst vom Springen, sie ist vom Trainer gefesselt worden, ist immer wieder gefesselt, vom Zehner geschmissen worden, ist untergegangen, irgendjemand hat sie rausgeholt. Also diese Gewaltgeschichte, die in dem Ganzen steckt, ist für uns immer stärker Thema geworden, und diese Frau kommt mit ganz klar massivsten Panikattacken, schweren Angststörungen.
Körperlicher Missbrauch.
Körperlicher Missbrauch. Es kommt eine ehemalige Turnerin, die sagt, in der Familie viel Gewalt. Ich wollte unbedingt, mein Ausweg war der Sport. Sie erlebt viel mehr Gewalt noch im Sport selbst. Also das sind sehr, sehr harte Geschichten. Und es ist klar, dass diese Menschen es natürlich heute sehr schwer haben, überhaupt in ihr Leben zu kommen. Und dafür, ja, arbeitet die Dopingopferhilfe. Und wir haben viel mit Trauma zu tun, mit sehr kaputten Seelen und Körpern, und brauchen alle Unterstützung für diese Arbeit.
Ines Geipel, Sie wurden für Ihren Einsatz in der Dopingopferhilfe ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz. Wie sieht denn ein Erfolg für Dopingopfer überhaupt aus? Also mit Geld kann so ein Schaden doch sicherlich nicht beglichen werden.
Nein, es ging ja lange Zeit darum, überhaupt so eine Basis oder eine Grundstruktur aufzubauen. Wobei ich nochmal sehr klar sagen möchte, es geht ja nicht darum, jetzt eine große Zahl von Opfern aufzusammeln, sondern wir reagieren auf die Anfragen und die Geschichten der Betroffenen, die sich bei uns melden.
Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich bin geschädigt worden und ich möchte jetzt etwas dafür. Es geht, glaube ich, um eine Summe von etwa 10.000 Euro, die man dann bekommen kann. Aber wie sieht konkret für mich als Opfer dann ein Erfolg aus? Wann bin ich dafür entschädigt? Was glauben Sie?
Naja, es gibt in dieser Frage keinen Erfolg. Also das liegt einfach an der Schwere der Schädigung. Und das ist, glaube ich, auch jedem klar. Viele, die sich melden, berichten, dass eben ihre Jahre in der Turnhalle oder im Stadion auch entzogene Kindheiten waren. Klar sind viele mit der Liebe zur Bewegung, zum Sport erstmal in die Clubs gegangen. Aber es ist ja zum Beispiel heute oft ein Thema, so, ja, die Privilegien der ostdeutschen Sportler, ja, klar, aber für viele, und das sind, wer sich bei uns meldet, das sind nicht die Allstars, ja, das ist nicht Heike Drechsler, Katharina Witt, sondern das sind ja genau die, die der Sport und eben auch das System genommen haben. Ich sage immer, eine Goldmedaille bei Olympia für die DDR sind wie 150 verbrannte Kinder. Das ist ja der Zahlenschlüssel. Ja?
Braucht es da diese Lebenserfahrung vielleicht auch erstmal, um das feststellen zu können? Weil natürlich ein Sportler auch einer Leidenschaft nachgeht und das mit Begeisterung macht und das natürlich auch erstmal gar nicht sehen kann, was da vielleicht im Untergrund auch passiert oder vielleicht auch bewusst an Misshandlungen passiert ist, wo man das auch hinnimmt und bereit ist als Sportler, das hinzunehmen. Kommt das nicht zusammen?
Naja, was wirklich zusammenkommt und was auffällt, ist, dass dieser Sport in der DDR wie ein Sport praktisch hinter einer doppelten Mauer war. Es war dieser Einschluss, es war dieses zugeschlossene Land. Aber der Sport selber war natürlich auch nochmal ein System für sich. Und man sieht, wie im Grunde diese Zugriffe wie nach innen greifen. Ja, und worüber sprechen wir? Wir sprechen im Sport von Abhängigkeiten. Du bist 8, 9, 10, 12 Jahre. Der Trainer ist der Ersatzvater. Wir sprechen auch von Manipulation. Na klar kannst du einen Jugendlichen, ein Kind auch hin zum Erfolg ein Stück weit manipulieren. Und das spielt ja auch heute für viele eine unwahrscheinliche Rolle. Wer bin ich denn, wenn ich weiß, wenn ich jetzt erfahre, und das gilt, es ist doch nicht so, dass Menschen mit schweren Schäden einfach so sich melden, sondern die müssen da ja auch durch viele Palisaden erstmal durch, ehe sie bei uns anrufen. Das ist unwahrscheinlich schambesetzt. Und es fällt mir auch auf, dass Gesellschaft eben diese Art von Schädigung, also ich will sagen, dieser Opferstatus ist unwahrscheinlich fragil. Ja? Also, und es geht in der Diskussion hin und her. Und natürlich, wenn so ein Land wie die DDR den Sport so ernst nimmt, das ist ja im Grunde ein Stück weit wie der Heilige Gral gewesen. Das ist viel Bildgeschichte, Identitätsgeschichte für den Osten. Das will man sich natürlich heute nicht nehmen lassen. Also auf diesem Projekt ist sehr viel Druck.
Das will man dann nicht ankratzen. Aber dennoch, bis Ende 2019 können DDR-Sportler Anträge auf Entschädigung stellen. Vielleicht mag das ein Erfolg in der Doping-Opferhilfe sein. Sie haben auch über Amokläufe geschrieben, was junge Amokläufer antreibt. Sind Sie da auf einen schlüssigen Zusammenhang gestoßen?
Nein, jede einzelne Tat setzt sich aus sehr konkreten Disposition oder Ursachen zusammen. Aber grundsätzlich bei diesem Typus junger Männer ist es immer eine Mobbinggeschichte gewesen. Egal ob nun, also man kann auch in den Familien ein Kind mobben. Es ist immer eine lang gehortete Ohnmachtsposition dieser Jungs gewesen und sie schalten dann ab einem bestimmten Zeitpunkt eben in so einen Schlafzustand, bereiten sich sehr intensiv vor, laden sich unwahrscheinlich auf, ja, mit großen Negativkonstruktionen. Also diese Destruktionssysteme wie Hitler und so weiter spielen da eine große Rolle. Und dann geht es im Grunde wie um einen Moment von Selbstermächtigung. Und das ist, diese Mordszene geschieht dann in einem psychotischen Schub. Also das ist, hat einen bestimmten Plot, ja, den kann man schon sagen.
Am 11. März 2009 wurden 15 Menschen beim Amoklauf von Winnenden getötet, 10 Jahre danach. Welche Lehren lassen sich denn aus dem ziehen, was in Winnenden geschehen ist?
Naja, zunächst einmal, ich habe ja, also mein Anfang war Erfurt, Robert Steinhäuser, eben die verstörte Ostgesellschaft auch und der Umgang damit. Und man muss natürlich sagen und kann sagen, dass ihr Bundesland damit wirklich sehr anders auch umgegangen ist.
Aber mit Winnenden haben Sie sich natürlich auch intensiv befasst.
Ja, eben, deswegen sage ich. Also das war sehr auffällig, der Umgang, die Aufarbeitung, meinethalben auch der Polizeieinsatz war ein völlig anderer als bei dem ersten Amoklauf in Erfurt.
Ich glaube, nach 3 Minuten war die Polizei dort auf dem Gelände
genau,
der Schule.
Genau, also da ist schon vieles auch richtig gemacht worden. Und gleichwohl ist ja bei so einem Ereignis, ja, bei so einer Katastrophe, wo es so viel zerstört wird und auch so viel Irreparables an Menschen und ja, also diese Familien, wie leben sie ihm danach mit diesem öffentlichen Morden? Also das bleibt einfach ein ganz, ganz schwerer Gang und ich hatte noch Hochachtung. Also alles, was ich gelesen habe, da wird es sicherlich auch die Betroffene geben, die das anders sehen. Aber was ich wahrnehmen konnte, dass hier Gesellschaft schon anders mit einem Amoklauf umgegangen ist.
Der Täter in Winnenden befand sich in psychotherapeutischer Behandlung. Sie haben eben von der Kränkung, vom Mobbing gesprochen, was bei allen Tätern zu finden war. Experten sagen, das ist innerhalb einer Familie nicht erkennbar. Wer kann denn so etwas dann erkennen? Wer trägt auch in gewisser Hinsicht eine Verantwortung?
Ja, also wenn die Katastrophe geschieht, geschieht sie. Und dann ist es ad hoc. Und die Details, die sich dann im Danach zusammentragen, auch im Hinblick auf Winnenden, sind ja schon, trotzdem bleiben sie merkwürdig. Also die Waffe im Wäscheschrank. Der Vater war Sportschütze. Diese Effizienz oder auch Leistungsgeschichte innerhalb von Familien spielt ja da auch eine große Rolle. Und klar, bleibt immer, ja, egal bei welchem Amoklauf, auch ein Stück weit bei den Familien.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Ines Geipel.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Eins gehört.